Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Anja Reinhardt, guten Tag. Fratris ist eines der bekanntesten Stücke des estnischen Komponisten Arvo Pärt. Er wurde heute in Weimar mit der Goethe-Medaille ausgezeichnet, mehr dazu gleich. Außerdem, in Spanien ist ein bedeutender Goldschatz aus der Bronzezeit gestohlen worden und in Berlin erinnert eine Ausstellung an Josef Kaiser, einen der prägenden Architekten der DDR. Aber zuerst nach Norwegen. Als die britische Königin Elisabeth vor 4 Jahren starb, wurde deutlich, wie sehr ein einzelner Mensch für ein ganzes Land stehen kann. In Norwegen nehmen heute viele Menschen Abschied von einem König, der eine ähnliche Bedeutung hatte. Harald V. ist am frühen Morgen in einem Krankenhaus in Oslo gestorben. Er wurde 89 Jahre alt. Vor dem Königspalast legen Menschen Blumen nieder. Sie trauern um einen Monarchen, der Zusammenhalt stiften konnte. Auch indem er daran erinnerte, wie unterschiedlich die Menschen sind, die zu Norwegen gehören.
Norweger sind Mädchen, die Mädchen lieben, Jungen, die Jungen lieben und Mädchen und Jungen, die einander lieben. Norweger glauben an Gott, an Allah, an alles und nichts.
Harald selbst hatte jahrelang darum kämpfen müssen, eine bürgerliche heiraten zu dürfen, seine spätere Frau Sonja. Als König stand er für ein offenes Norwegen und was er für sein Land bedeutete, darüber habe ich mit dem norwegischen Schriftsteller Erik Fosnes Hansen gesprochen. Er hat ein Buch über Haralds Tochter Märtha Louise geschrieben und kennt die Königsfamilie. Ich habe ihn gefragt, wie er die Atmosphäre heute in Oslo empfindet.
Die Stimmung ist einzigartig, muss man wohl sagen. Das hat man ja nicht jeden Tag, dass ein König stirbt und in derselben Sekunde haben wir einen neuen König. Und merkwürdig, die ganze Stadt ist leise, gedämpft irgendwie. Theater- und Kinovorstellungen gibt es keine heute Abend. Es ist ja Staats- und Landestrauer eingeführt.
Was würden Sie sagen, war denn das Besondere an dieser Figur Harald? Also wir haben vorhin einen Ausschnitt gehört aus einer Rede und er ruft zum Zusammenhalt auf, zur Akzeptanz unterschiedlicher Herkunft und Lebensweisen. Wie viel Potenzial hatten solche Worte?
Naja, das ist ja irgendwie die Kernaufgabe eines Königs in einer modernen Monarchie. Er soll über der Politik stehen, er soll eine Figur sein, aus der irgendwie Feierlichkeit, aber auch Trauer oder, sagen wir mal, mahnende Worte in schwierigen Situationen des Landes hervorgehen. Zum Beispiel nach dem Terroranschlag auf Utøya und auf das Regierungsviertel 2011.
Durch Anders Breivik, den rechtsextremen Terroranschlag.
Eben. Und da war der König irgendwie maßgebend für unsere Trauer. Er nahm teil, er sprach mit den Menschen, er befand sich unter uns und unter den Berührten. Und davon waren ja sehr leider sehr viele. Er weinte mit ihnen und mit uns und er war dabei. Diese Anwesenheit, diese Nahe ist irgendwie das wichtigste Kapital eines guten Königs oder eines guten Monarchen.
Ich frage Sie mal als Schriftsteller, Herr Fosnes Hansen, als jemand, der Experte ist für das Wort, für Sprache. Haben Sie seinen Worten geglaubt?
Ja, es scheint immer genuin zu sein. Er hat davon in Interviews gesprochen, denn im Gegenteil zu zum Beispiel Königin Elisabeth gab er oft Interviews und sprach und antwortete dann meistens ganz generell, weil er sollte eine neutrale Stellung behalten. Aber er sagte, dass er immer nach einer Devise gelebt hat, sich selbst zu sein. Er war ein bisschen schüchtern, er war ein bisschen scheu. Und er war kein flamboyanter Mensch, er war sehr humorvoll und so weiter, aber er versuchte nie eine Rolle zu spielen. Und das ist wohl auch ein wichtiger Unterschied zu Politikern, denn ein König bleibt und er bleibt 30 Jahre, 40 Jahre, manchmal 50 Jahre in dieser Rolle. Ich habe ihn ein paar Mal getroffen, er war ein sehr lieber Mensch, seine Kinder sprachen und sprechen immer davon, wie sehr er als Vater sehr lieb, sehr nahe, sehr eng zu seinen Kindern stand. Und er wollte seine Rolle wohl im modernen Norwegen so gestalten, dass er irgendwie die Unterschiede und die Gegensätze ein bisschen zu tilgen vermochte.
Und er hat, wie es in jeder Familie vorkommt, auch damit leben müssen, dass es viele Probleme gibt in der eigenen Familie. Also zum Beispiel mit einer, sagen wir, rebellischen Tochter, Märtha Louise. Dann sind natürlich die Kontakte Mette Maritz zu Jeffrey Epstein und das Verfahren gegen ihren Sohn, den sie ja nicht mit Håkon hatte, auch nochmal belastend gewesen für die Königsfamilie. Was würden Sie sagen, wie ist Harald damit umgegangen? War das vielleicht auch ein Signal für die Norwegerinnen und Norweger, dass es auch im Königshaus, sagen wir, nicht besser läuft als in vielen anderen Familien?
Eben das. Er sagte zu mir, das ist, sind viele Jahre her, aber er sagte, das ist ja eigentlich eine ganz normale Familie mit den Vorteilen und Schwierigkeiten wie jede andere Familie. Und der einzige Unterschied ist, dass es steht im Grundgesetz, dass diese Familie gewisse Pflichten obliegen.
Ich will das, um das vielleicht auch nochmal klarzustellen, auch überhaupt nicht bagatellisieren. Es sind ja auch schwere Vorwürfe, vor allen Dingen gegen den Sohn von Mette Marit. Auf der anderen Seite sehen wir da vielleicht auch, dass es eine gewisse, zumindest in Norwegen, eine gewisse Transparenz auch gibt im Umgang mit solchen Sachen. Und ist das auch ein wichtiges Signal von einer sehr privilegierten Familie?
Ja, die sind ja sich dessen im Klaren, dass sie privilegiert sind. Also der König, der verstorbene König und der Stiefvater, ab heute König Håkon der Achte, die haben ja gesagt, also jetzt muss das juridische Apparat, der Vorgang, die juridischen, die rechtlichen Vorgänge müssen ihren Lauf nehmen und die werden das akzeptieren. Aber das ist nun Grundbedingung eben für die Privilegien, die die Königsfamilie besitzen und das akzeptieren, dass sie im Scheinwerferlicht leben, krank sind und sterben und dann manchmal auch persönliche Probleme hat.
Mit dem Schriftsteller Erik Fosnes Hansen habe ich über den norwegischen König Harald gesprochen, der heute Morgen gestorben ist. Fast 30 Jahre lang lebte der Komponist Arvo Pärt in Berlin, nachdem er die Sowjetunion 1980 verlassen musste und seine Musik dort verboten wurde. Pärts Biografie erzählt auch etwas darüber, wie Kunst Grenzen überwindet. Heute wird der estnische Komponist in Weimar mit der Goethe-Medaille ausgezeichnet oder vielmehr wurde. Und mit ihm wurden zwei weitere Menschen geehrt, die auf andere Weise Grenzen überwinden. Die italienische Übersetzerin Anita Raja und der griechische Theatermacher Prodromos Tsitsikas. Nikoris. Über die Ausgezeichneten und die heutige Verleihung kann ich jetzt mit unserem Landeskorrespondenten in Thüringen sprechen, Henry Bernhard. Henry, gab es da etwas Verbindendes eigentlich bei den Ausgezeichneten, was bei der Verleihung betont wurde?
Ungewöhnlich viel mehr als sonst, muss man sagen. Die Preisträger waren so eng wie selten an Deutschland gebunden, auch an die deutsche Sprache gebunden. Gesche Joost, die Präsidentin der Goethe-Gesellschaft, sagte auch, die Preisträger, eine der Glaube an etwas Unmögliches. Gemeinsam haben sie auch die Mehrsprachigkeit, also das Deutsch-Italienisch bei der Übersetzerin Anita Raja, Deutsch-Griechisch bei dem Regisseur Prodromos Tsitsikas. Und bei dem Komponisten Arvo Pärt ist es natürlich Estnisch, Russisch, Deutsch, klar, aber eben auch Sprache und Musik als noch eine Sprache bei ihm. Und noch eine Gemeinsamkeit gibt es. Alle sind präsent mit ihrem Werk beim Kunstfest Weimar. Das hat sich eine sehr glückliche Fügung eigentlich. Noch etwas Gemeinsames, die Migration bis hin zum Exil. Anita Rajas Mutter war ja deutsche Jüdin, die nach dem Zweiten Weltkrieg nach Italien emigriert ist. Arvo Pärt ist emigriert aus Estland nach Westeuropa, nach Berlin. Und Prodromos Tsitsikas ist in Wuppertal geboren als Sohn griechischer Arbeitsmigranten.
Arvo Pärt war ja leider nicht da. Er ist krank. Für ihn sprach sein Sohn Michael. Welchen Blick hat er auf den Komponisten, auf seinen Vater eröffnet?
Es war ein sehr zärtlicher Blick. Er sprach über die große Dankbarkeit seines Vaters, der ganzen Familie Deutschland gegenüber, dass sie hier im Exil leben konnten. Denn sie waren ja in Estland, damals noch Sowjetunion, nicht mehr gelitten in den späten 70er Jahren wegen seiner Musik, wegen seinem Bekenntnis zum Christentum. Also sind sie erst nach Wien, dann nach Berlin gekommen 1980. Und Michael Pärt zitiert seinen Vater: Wir sind nicht unter Fremden gelandet. Er habe hier die schöpferische Freiheit für sein Werk gehabt. Deutsche Kultur und Literatur habe Eingang gefunden in seinem seine Musik. Und er sprach darüber, wie die Worte quasi die Musik schreiben, ihr vorausgehen, aber dann gar nicht mehr nötig sind zum Verstehen.
Perhaps listening with the heart is also a way of receiving first the music and then sometimes understanding.
Also erst mit dem Herzen hören und dann vielleicht auch verstehen. Und eine große Dankbarkeit sprach er auch aus gegenüber dem Plattenlabel ECM von Manfred Eicher, das ihm dann den Sound geschenkt habe, der seine Musik aus den Konzertsälen in die Welt getragen habe.
Bei Anita Raja ist ja vielleicht das Interessante, dass sie unter anderem Christa Wolf ins Italienische übersetzt hat und damit explizit auch ostdeutsche Literatur bekannter gemacht hat.
Ja, Christa Wolf wurde durch Anita Rajas Übersetzung eigentlich zu einer Kultautorin fast in Italien, kann man sagen, vor allem bei Frauen. Sie hat auch andere ostdeutsche Autoren übersetzt, aber auch Kafka, Brecht, Büchner, also wirklich zentrale Werke der deutschen Kultur und Literatur. Und besonders hat es mir gefallen, wie sie in ihrer Dankesrede erklärte, wie sie zum Deutsch gekommen sei. Denn ihre Mutter als Holocaust-Überlebende hat mit den Kindern nur Italienisch gesprochen, Deutsch nur mit ihren Eltern wiederum. Also kannte Anita Raja Deutsch nur vom Hören aus der Ferne und beschrieb dann, wie Christa Wolf für sie zum zweiten Tor in die deutsche Sprache wurde.
Ich musste mich mit einer Sprache messen, die viel mächtiger war als meine eigene, um die Grenzen meiner Ausdruckskraft überwinden, um für sie Platz zu schaffen, sie aufzunehmen und neu zu erfinden und dabei den von ihr gesetzten Rahmen nicht zu überschreiten.
Und das kann man ja wohl auch überhaupt als Ideal der Übersetzung ansehen, glaube ich.
Ja, das stimmt. So, jetzt arbeiten wir uns nochmal an dem griechischen Namen ab, Prodromos Tsinikouris. Der ist das Kind griechischer Arbeitsmigranten. Wie wird aus dieser Erfahrung Theater?
Ja, in Wuppertal geboren, im Kindergarten erst Deutsch gelernt, dann das griechische Abitur in Deutschland gemacht. Dann wollten die Eltern nicht, dass die Kinder in der Gastronomie in Deutschland bleiben, sondern studieren und nach Griechenland gehen. Das hat er auch gemacht, ist Schauspieler, Dramaturg, Regisseur, inszeniert in beiden Ländern, war auch Regieassistent bei Rimini-Protokoll und macht, oh Wunder, dokumentarisches Theater. In Weimar wird auch sein Stück 96% zu sehen sein. Das ist eine Text-, Ton-, Musikcollage. Und es geht um die fast vollständige Vernichtung der jüdischen Gemeinde Thessalonikis. Und um die doppelte Verdrängung in Deutschland, die Verdrängung dieses Massenmordes, in Griechenland die Verdrängung der Ausplünderung und Inbesitznahme jüdischen Eigentums. Und aus dem Ergebnis entstand dann das Handelsabkommen mit Griechenland. Und so sind Psumotoris, Tsinikouris Großeltern nach Deutschland gekommen.
Thüringen-Landeskorrespondent Henry Bernhard über den Festakt heute in Weimar, bei dem die Goethe-Medaillen verliehen wurden. Vielen Dank. Wer in Berlin die Karl-Marx-Allee entlang geht, der kann an den Fassaden einen politischen Kurswechsel ablesen. Auf monumentale Wohnpaläste folgen schlichte Wohnzeilen, Glas und großzügige Freiflächen. Der Architekt Josef Kaiser hat dieses Stadtbild entscheidend mitgeprägt. Gemeinsam mit seinen Kollegen entwarf er Kinos, Wohnungen und das Restaurant Moskau. Die Berlinische Galerie widmet Kaiser jetzt erstmals eine umfassende Ausstellung Bauen für die DDR. Sie erzählt auch davon, wie ein Architekt zwischen gestalterischem Anspruch und staatlichen Vorgaben arbeitete. Wie viel Aufbruch steckte in dieser Architektur und wie viel Repräsentation der Macht? Claudia Wheeler hat sich die Ausstellung angesehen.
Seinen großen Durchbruch hatte Josef Kaiser 1957 mit dem Entwurf für das Kino Kosmos in der sozialistischen Prachtstraße Ostberlins, der damaligen Stalinallee.
Da war eine Baulücke, da sollte auch ein Kino hin, aber es war immer die Frage, in welchem Stil sollte dieses Kino sein.
Kuratorin Ursula Müller.
Und da hat er eben als Erster gesagt, nee, das machen wir schon gleich ganz kostengünstig und in einem ganz neuen, modernen Stil, was ja erstmal ein bisschen wie ein Fremdkörper da drin ist. Man wundert sich, wenn man da lang geht, es ist ja auch deutlich niedriger und hat einfach eine komplett andere Formensprache.
In der Ausstellung hängen Panoramafotos, die zeigen, wie radikal der Entwurf von Josef Kaiser im Vergleich zu den schon bestehenden Gebäuden war. In den Prachtboulevard mit seinen monumentalen Bauten setzte er einen rechteckigen, fast komplett verglasten Flachbau, der sich zur Straße hin öffnet. Das Kino Kosmos war seine Eintrittskarte, um Ende der 50er Jahre am damals wichtigsten städtebaulichen Wettbewerb der DDR teilzunehmen. Den zweiten Bauabschnitt der Stalinallee, die 1961 in Karl-Marx-Allee umbenannt wurde. Und auch da konnte Kaiser mit seinen modernen und kostengünstigen Entwürfen überzeugen. Für die Wohnhäuser verwendete er standardisierte, industriell gefertigte Plattenbauteile.
Diese Scheibenbauten, 8- bis 10-geschossig, die in dieser Form der sogenannten Platte zu entwickeln, das war eine Neuerung damals. Das hat er mitentwickelt.
Dieses Großprojekt setzte Maßstäbe für den industriellen Wohnungsbau und markierte gleichzeitig den Übergang der DDR-Architektur zur sozialistischen Moderne. Co-Kuratorin Katharina Deppisch.
Josef Kaisers Architektur zeichnet auf der Karl-Marx-Allee vor allem diese Leichtigkeit aus. Transparenz, lichtdurchflutete Räume durch große Fenster, teilweise bodentief.
Und mittendrin das Kino International. Mit seiner transparenten und fast schon schwebenden Glasfront ein Paradebeispiel weltoffener Architektur.
Mit diesem vorkragenden Foyer oder auch Panoramabar genannt, dass es ja so eine sehr besondere, moderne, sachliche Architektur war, die dann auch so was Neues und so einen Aufschwung transportiert hat.
An diesem neuen Aufschwung war Josef Kaiser maßgeblich beteiligt. Denn West und Ost versuchten sich gegenseitig zu überbieten. Ein architektonischer Wettstreit zweier Systeme, bei dem Josef Kaiser den Anschluss nicht verlieren wollte. Ursula Müller.
Er hat ja richtig Briefe auch geschrieben an seine Vorgesetzten, dass er sagte, wir wollen doch den Weltstand der Architektur erreichen. Und wir wollen doch nicht auf unserem Mittelmaß oder in der Ausführung, hat er die Qualität sehr oft bemängelt, da wollen wir doch nicht stehen bleiben.
Als ein Beispiel hängt in der Ausstellung ein fast schon aberwitziger Entwurf für das sogenannte Hügelhaus aus den späten 1960er Jahren. Eine riesige Anlage mit pyramidenförmigen Hochhäusern mit Wohnungen für 20.000 Menschen. Mittendrin ein Swimmingpool. Das war seine Antwort auf die damals international diskutierte Idee von Megacities.
Das ist eine Modellstadt gewesen für vermeintlich sozialistisches Wohnen, was aber an die aktuellen Diskussionen stark anknüpfte. Also es gab ja von Japan bis USA und so weiter, gab es ja diese ganzen Überlegungen von sogenannten Megastrukturen. Wie kann man sehr viele Menschen relativ kostengünstig, aber doch sehr lebenswert unterbringen?
Doch das ging der DDR-Führung dann doch zu weit. Der Entwurf wurde nie realisiert. Die Ausstellung stellt zwar die Berliner Bauten von Josef Kaiser in den Fokus, wirft aber auch ein Schlaglicht auf sein Frühwerk. Zu sehen sind zum Beispiel seine Entwürfe für den ersten großen Kulturpalast der DDR, die Maxhütte im thüringischen Unterwellenborn von 1955.
Das ist nach wie vor ein ganz spannender Bau, weil der erstmalig diesen neuen Bautypus. Das ist ein Kulturhaus, das gab es vorher so gar nicht.
Heute steht die Maxhütte nach mehreren Zwischennutzungen leer. Andere Bauten von Kaiser, wie das Hotel Berolina oder das DDR-Außenministerium, wurden nach der Wende abgerissen. Und so ist die Ausstellung in der Berlinischen Galerie ein erster Aufschlag und eine Einladung, sich nicht nur mit der Architektur von Josef Kaiser auseinanderzusetzen, sondern die Nachkriegsmoderne als bauliches Erbe der DDR und Teil der deutsch-deutschen Identität anzuerkennen.
Claudia Wheeler über die Ausstellung Bauen für die DDR in der Berlinischen Galerie. Europol warnte erst vor wenigen Tagen davor, dass Museumseinbrüche immer brutaler werden und vor allem gezielt Gold und Schmuck geraubt wird. So wie gerade in Wien, wo gestern zwei Männer mit einem Hammer auf eine Vitrine einschlugen und ein Collier aus fast 700 Diamanten klauten. In Spanien gab es kurz vorher einen spektakulären Raub. Im Museum von Villena bei Alicante erbeuteten Unbekannte fast den gesamten bronzezeitlichen Goldschatz. Rund 3000 Jahre alte Schalen, Armreife und Gefäße. In Villena fehlt nun ein bedeutendes Zeugnis, europäischer Vorgeschichte. Wie die Täter zugreifen konnten und was dieser Verlust bedeutet, berichtet Nicolas Burschlüter.
Seit rund 7 Jahren ist Fulgencio Cerdán Bürgermeister der Kleinstadt Villena in der Provinz Alicante. Der 27. August dürfte einer der schwersten Tage seiner Amtszeit sein. Vor laufenden Kameras bricht ihm immer wieder die Stimme weg, als er versucht, Worte für den Kunstraub in seiner Stadt zu finden. Dieser Raub zerstörte uns. Dieser Schatz ist Teil unserer Geschichte und unseres kulturellen Reichtums. Wie die Räuber vorgingen, deutet auf mehr als Amateure hin. Nach ersten Erkenntnissen wurde frühmorgens zunächst ein Alarm in einer Turnhalle am Rande der Kleinstadt ausgelöst. Vermutlich ein Ablenkungsmanöver. Dann fuhren mehrere Autos im Zentrum vor dem Museum in Villena vor. Eine Scheibe wurde eingeschlagen. Die Täter stiegen ein und verließen das Gebäude nur wenige Minuten später mitsamt der Beute. Polizist Francisco Poyato erklärt, Wir haben die Überwachungsbilder und wissen, dass es mehrere Täter mit mehreren Fahrzeugen waren. Alles Weitere wird noch untersucht. Bei der Beute handelt es sich um den sogenannten Schatz von Villena. 59 Objekte aus Gold, Silber und Bernstein aus der Bronzezeit. Schalen, Armreife und Ringe, einige von ihnen rund 3000 Jahre alt. Ein Kunstexperte hebt im spanischen Fernsehen den Diebstahl von Villena sogar auf die gleiche Stufe wie den Raub im Pariser Louvre-Museum vom vergangenen Jahr. Die damals geraubten französischen Kronjuwelen wurden auf einen Wert von 88 Millionen Euro geschätzt. Der Schatz von Villena dürfte laut Bürgermeister rund 1,5 Millionen Euro wert sein, wenn man sein Gewicht in Gold aufwiegen würde. Der kulturhistorische und wissenschaftliche Verlust ist jedoch in beiden Fällen unschätzbar. Und noch eines deutet in Villena auf erfahrene Kunstdiebe hin. Schon zweimal zuvor wurde in diesem Jahr in spanische Museen eingebrochen und historische Güter geraubt. Immer nach dem gleichen Muster. In Albacete und in Badajoz wurden jeweils wertvolle Goldmünzen gestohlen. Beide Male stiegen die Räuber durchs Fenster ein und beide Male dauerten die Raubzüge nur wenige Minuten.
Nicolas Burschlüter über den Kunstraub im spanischen Villena. Und um den Kunstraub im Wiener Museum für angewandte Kunst geht es jetzt noch einmal in den Kulturmeldungen von Nicole Strecker.
Ja, das Diamantkollier des Pariser Luxusjuweliers Van Cleef & Arpels stammte ursprünglich aus dem Besitz der ägyptischen Königin Nasli. Sie trug es 1939 bei der Hochzeit ihrer Tochter und es erzielte bei seiner späteren Versteigerung knapp 4 Millionen Euro. Das Stück wurde jetzt im Rahmen einer Ausstellung über Schmuck im Museum für angewandte Kunst Wien gezeigt. Beim gestrigen Raub zur ganz normalen Öffnungszeit hatte offenbar einer der beiden Männer eine Schusswaffe bei sich, weshalb sich das Wachpersonal den Tätern nicht in den Weg stellte. Die Täter sind weiter auf der Flucht. Die Longlist zum Jugendwort des Jahres hatte ja einige Rätsel aufgegeben. Was etwa bedeutet 6-7? Jetzt gibt es eine Shortlist mit drei Favoritenworten. Ragebait, gemeint ist Content im Netz, der triggern soll für mehr Reichweite. Dann Peak wie Höhepunkt und schließlich Crashout fürs Ausrasten. Im Oktober wird auf der Frankfurter Buchmesse das Gewinnerwort bekannt gegeben. Australien zeigt sich derzeit als Vorreiter in Sachen Regulierung im Digitalen. Erst ein Social-Media-Verbot für Kinder und jetzt hat der Verband der australischen Musikindustrie entschieden, Songs, die ganz oder überwiegend mit KI geschaffen wurden, künftig aus den Charts zu verbannen. Dadurch soll der menschliche, künstlerische Prozess geschützt werden, betont etwa der australische Produzent Mitch Thomas.
Es gibt Künstlerinnen und Künstler, die ihr ganzes Leben damit verbracht haben, Instrumente zu lernen, Songs zu schreiben, Musik zu machen und zu versuchen, Gehör zu finden. Und gleichzeitig gibt jemand einen Prompt bei Suno ein und kämpft plötzlich um dasselbe Geld.
Weiter erlaubt ist die KI als Hilfsmittel zum Mischen und Arrangieren der Songs. Letztlich eine Frage des Maßhaltens also. Heute erscheint der neue Roman von Bestsellerautorin Caroline Wahl. Ihr Debüt, 22 Bahnen, hatte ihr millionenfache Verkaufszahlen beschert und viel Aufmerksamkeit, die sie mit Sprüchen fütterte wie »Ich fahre nicht gut Auto, aber dafür schnell« oder auch ihrem Bekenntnis zu Konsum, Geld und Statussymbolen. Jetzt also ihr neuer Roman, 1999 Meter über dem Meer. Die Kritik zeigt sich bislang wenig begeistert. Für die FAZ ist die Geschichte über eine Hochstaplerin, die, Zitat, Prätension von Tiefsinn und Bauerntheater für die Gen Z. Die Neue Zürcher Zeitung spricht von läppischer Selbstreferenzialität und im Deutschlandfunk sagte heute Maike Fessmann über die Strategie des Verlags,
dass der Roman einfach so durchgewunken wird, könnte mit jener Verschiebung der Schriftkultur hin zur Oralität zu tun haben, die wir gerade erleben. Der kreisende, vor sich hin plaudernde Sprachstil lässt an die Ästhetik einer Sprachnachricht denken. Die ist mit mehreren hundert Seiten allerdings ziemlich lang.
So Maike Fessmann. Und die Süddeutsche Zeitung bringt die forsche Massentauglichkeit von Caroline Wahl schön spitz auf den Punkt mit unwiderstehliche Durchlesbarkeit.
Das waren die Kulturmeldungen mit Nicole Strecker. Die Ostsee-Anrainerstaaten beraten sich über hybride Bedrohungen. Mehr dazu in den Informationen am Abend nach den Nachrichten. Hier verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Abend.